Lieber Hans-Christian Ströbele, meine Damen und Herren, am liebsten würde ich mich den Ausführungen meines Vorredners anschließen. Aber jetzt geht es um das Lebenswerk des Rechtsanwalts Ströbele, um die Zeit, in der er die Autorität wurde, die soeben in der Rede gewürdigt wurde. Worin besteht das Lebenswerk eines Rechtsanwalts? Ist es die Summe der Mandate, der Fälle, die er im Laufe seines Berufslebens behandelt hat? Oder nur die Zahl der gewonnenen Prozesse? Mindert etwa die Zahl der verlorenen Prozesse den Wert des Lebenswerks? Wohl kaum, denn von zu vielen vom Rechtsanwalt nicht zu beeinflussenden Faktoren kann der Ausgang eines Verfahrens abhängen. Aber worin besteht dann der Unterschied zwischen einem x-beliebigen Rechtsanwalt und Hans-Christian Ströbele? Ich will mal so anfangen. Was fanden wir in der Justiz vor, als wir uns Ende der 60er Jahre zum sozialistischen Anwaltskollektiv zusammenschlossen? Für Ströbele war es zunächst das Erlebnis, dass ein ehemaliger Richter des narzisstischen Volksgerichtshofs mit empörenden Begründungen des Bundesgerichtshofs und schließlich des Landgerichts Berlin freigesprochen wurde. Das Nähere haben wir gerade gehört. Es war ein Freispruch, der in großen Teilen der Öffentlichkeit, aber viel weniger in den Kreisen der Justiz, der Richter und Staatsanwälte, einschließlich Rechtsanwälten, als skandalös empfunden wurde. Zu sehr bestand noch immer ein Verhältnis von Kollegialität gegenüber einer Justiz, die man in ihren Auswirkungen überwunden hatte, an ihrer alltäglichen Praxis aber eigentlich nichts auszusetzen fand. Dementsprechend herrschten in den Strafgerichten hergebrachte autoritäre Strukturen, die Richter bestimmten und gestalteten den Verlauf der Verfahren. Die Verteidiger in ihrer Mehrzahl akzeptierten diese Haltung und waren bemüht, das Wohlwollen des Gerichts nicht aufs Spiel zu setzen. Zwar galt seit dem Beginn der 60er Jahre eine die Rechte der Beschuldigten stärkende Reform der Strafprozessordnung, doch die neuen eröffneten Wege zur Verteidigung wurden von den Verteidigern nicht begangen. Als Beispiel mag die Rolle des Dr. Dr. E. gelten. Dieser Kollege, etwa Anfang 70, schätze ich, saß Vormittag für Vormittag im Anwaltszimmer des Kriminalgerichts Berlin-Moabit und wartete darauf, dass ein Gerichtswachtmeister mit einer Anklageschrift käme, damit er als Verteidiger in einem laufenden Verfahren beigeordnet werden konnte. Dr. Dr. E. begab sich dann mit dem Schriftstück und einem Aktendummy in den Gerichtssaal, wurde als Verteidiger beigeordnet, das Verfahren nahm seinen Fortgang und der Verteidiger liquidierte. Nun, dem offenbar notleidenden Kollegen mache ich hier den geringsten Vorwurf. Skandalös aber war, dass die Verteidiger, Richter und Staatsanwälte diese Verfahrensweise als akzeptabel, hinnehmbar, ja als normal ansahen. Hinzu kam, dass Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte auch traditionell gesellschaftlich eng verbunden waren, sodass man es vermied, dem anderen im Alltag weh zu tun. Die Ausbildung der Juristen zur Anpassung tat ihr Übriges. In dieser Situation wurde prägend für Ströbele und mich die Begegnung mit Horst Mahler, der bereits seit einigen Jahren ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt war, aber als SDS-Mitglied nach dem 2. Juni 1967 plötzlich der Strafverteidiger der demonstrierenden Studenten wurde. Er verteidigte den an der Deutschen Oper festgenommenen und inhaftierten Fritz Teufel und organisierte in seinem Büro die studentischen Ermittlungen nach dem Tod von Benno Ohnesorg. Mahler wirkte wie ein Treibsatz in eine neue Verteidigerpraxis. Er nutzte die Strafprozessordnung in ihrem gesamten Umfang. Er ermutigte den Mandanten, erst dann eine Aussage zu machen, wenn der Verteidiger die Akten vollständig einsehen konnte. Er war einer der ersten Strafverteidiger, die überhaupt ein Fotokopiergerät im Büro hatten, sodass er mit einem vollständigen Aktenauszug in den Gerichtssaal ging. Er nutzte das Fragerecht gegenüber Zeugen und Sachverständigen und das Recht, eigene Beweisanträge zu stellen, in der gebotenen Weise aus. Er wusste, dass das geschliffenste Plädoyer die stärkste rhetorische Fähigkeit, das, was in der Beweisaufnahme versäumt wurde, nicht zutage treten lassen konnte. Das, was in der Beweisaufnahme nicht erarbeitet wurde, konnte in einem Plädoyer auch nicht mehr zur Geltung gebracht werden. Wir lernten von ihm, dass das Gerichtsverfahren rechtlich geregelte Konflikte sind, in denen wir die Interessen unserer Mandanten und nichts anderes zu vertreten hatten. Demzufolge gehörte zu unserer Arbeit der Mut zu Konflikten und die Konfliktbereitschaft hierzu. Das war neu und unbeliebt. Es entstand Feindschaft in allen Fluren. Hinzu kam, dass unsere Mandanten die linken Studenten waren. In den Augen der überwiegenden Öffentlichkeit und der Justiz Randalierer, Stipendien oder die elterlichen Zuwendungen verfressende Nichtstuer, die gegen die Garanten der Freiheit in West-Berlin, die USA, demonstrierten. Und wer gegen die USA war, half auf jeden Fall Ulbricht und den Russen. Der DGB demonstrierte in Berlin unter anderem unter der Parole »Lasst Bauarbeiter ruhig schaffen, kein Geld für langbehaarte Affen«. Soweit das Feindbild. Jetzt zu Ströbele. Schon 1968 entwickelte sich in der Bundesrepublik und in West-Berlin militante Gruppen, die meinten, man könne und müsse die herrschenden Verhältnisse nur mittels Gewalt, Anschlägen und Attentaten ändern. Zu den vergleichsweise harmlosen Delikten wie Hausfriedensbruch, Auflauf, Landfriedensbruch, die im Übrigen 1970 alle amnestiert wurden, ging es nun um Brandstiftung, Bankraub, versuchten Mord und Schlimmeres. Diese Verfahren, unter anderem gegen die anfänglich Bader-Meinhof-Bande genannte RAF, aber auch Kunzelmann, Georg von Rauch oder Tommy Weisbecker, entwickelten in der Justiz, aber vor allem auch in der Politik und Öffentlichkeit eine ganz besondere Dynamik. Es entstand vor allem, entfacht durch die von Springer dominierte Presse, ein Klima der Vorverurteilung, das die Verteidiger naturgemäß auf den Plan rufen musste. In diesem Klima wurde nahezu jede Form auch nur von Verständnis für die Beschuldigten als Sympathisantentum und Komplizenschaft gewertet. Und das Besondere hierbei war, dass neben den einzelnen Straftaten strafrechtlich das Bindeglied des § 129 StGB, also die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, angewandt wurde. Jede Handlung, die an sich nicht strafbar war, konnte hier zu einem Ermittlungsverfahren führen, wenn die Polizei, Justiz oder Denunzianten den Verdacht weckten, dass eine Unterstützung der Gruppe beabsichtigt war. Auch wenn ein solcher Verdacht nicht zu einer Anklage oder Verurteilung führte, Bundesanwaltschaft und Kriminalpolizeien nutzten die Möglichkeiten der Ermittlungsverfahren zu Hausdurchsuchungen am Arbeitsplatz, in der Wohnung, meist noch in den Wohnungen der Eltern oder Verwandten, mit den entsprechenden Folgen für Betrieb und Nachbarschaft. Jetzt aber wirklich zu Ströbele. Ströbele als politischer Verteidiger. Ihm war klar, dass diese Situation besonders und bisher nicht gewohnte Anforderungen an die Strafverteidigung stellen würde. Die Strategie von Justiz und Politik, aber auch des überwiegenden Teils der Presse war, den Mandanten ihre politische Motivation zu bestreiten und sie als simple kriminelle Rechtsbrecher zu werten. Herkömmliche Straftäter, so will ich sie mal nennen, stellen die Rechtsordnung meist nicht in Frage, sondern sie verletzen sie. Die Mandanten aus RAF, 2. Juni etc. bezogen ihre Motivation und vermeintliche Legitimation aus dem Zustand der Welt und der Rolle der Bundesrepublik darin. Diese war in jener Zeit mit nahezu allen faschistischen Diktaturen in der westlichen Welt verbündet. Von Lateinamerika über Salazar, Portugal, Franco, Spanien, Iran bis hin zu den in Vietnam wütenden USA. Die Mandanten sahen sich als Verbündete der dort agierenden Freiheitsbewegungen. Ihre Gegner waren die Unterstützung der Unterdrücker hierzulande. Ströbele aber war und sicherlich zu Recht der Meinung, dass es bei der Bewertung der Taten auch vor Gericht auf die politische Motivation und die politische Identität der Angeklagten ankam. Sie müssten unbedingt das Recht haben, diesen Aspekt zu ihrer Verteidigung zur Sprache zu bringen. Die Justiz machte alle Anstrengungen, um die Verfahren zu entpolitisieren. Ihre schärfste Reaktion war, die in U-Haft befindlichen Beschuldigten nicht nur voneinander, sondern überhaupt von interaktiven Kontakten zu isolieren. Eine Kommunikation sollte nicht nur mit Genossen, sondern auch mit anderen Gefangenen unterbunden werden. In der meisten Zeit waren viele der Gefangenen für 23 Stunden ohne menschliche Kontakte, allein in ihren Zellen. Die Anwälte stellten bei ihren Mandantenbesuchen massive körperliche und psychische Beeinträchtigungen fest. Vor allem Sprech- und Artikulationsstörungen waren auffallend. Die hier ansetzende Antifolterkampagne mit ihren diversen Ausprägungen bis hin zum Tod von Holger Mainz ist sicherlich vielen noch im Gedächtnis. Ströbel sah es als seine Aufgabe, und er nahm sie wahr, den Mandanten so weit wie möglich ihre Handlungsfähigkeit und Identität zu erhalten. Dazu gehörten nicht nur häufige Besuche und der Versuch, eine gemeinsame Verteidigung, solange sie möglich war, durch Förderung der Kommunikation unter den Mandanten zu wahren. Es liegt auf der Hand, dass diese Auffassung von Strafverteidigung die Reaktion von Justiz und Öffentlichkeit auf den Plan rief. Wer so weit ging, den Beschuldigten ein Sprachrohr zu bieten, an der öffentlichen Diskussion ihrer politischen Vorstellungen teilzuhaben, der konnte nur Komplize sein. In Parlamenten und in der Presse wurde immer wieder gefragt, wann endlich diesen Anwälten die Zulassung entzogen würde. Ströbel ließ sich von seinen Konzepten nicht abbringen. Auch nicht, als der Berliner Justiz der Coup gelang, den Rechtsanwalt Ströbel inmitten während eines laufenden Mordprozesses verhaften zu lassen. Ein junger, unerfahrener und offensichtlich eingeschüchterter Gerichtsassessor erließ den Haftbefehl wegen Unterstützung und so weiter. Als der planmäßige Richter aus dem Urlaub zurückkam, hob er sofort den Haftbefehl auf, mit der Bemerkung, ein Ströbel flüchtet nicht. Daran kann man sehen, wie ambivalent bereits zu der Zeit das Verhältnis der Justiz zu Ströbel war. Die Strafkammer, vor der dieser Mordprozess stattfand, war empört über die Maßnahme der Staatsanwaltschaft, weil es völlig klar war, dass Ströbele nicht seine Mandantin, die da als wegen Mordes angeklagt war, nicht verraten würde und einfach flüchten würde, sondern es war klar, dass er diesen Prozess bis zu Ende führen würde. Das war jedem klar, und diese Maßnahme der Staatsanwaltschaft, der ausführende Staatsanwalt war übrigens der Ehemann einer richterlichen Beisitzerin dieser Schwurgerichtskammer, die mir dann versicherte, sie hätte von der ganzen Aktion nichts gewusst. Also da merkte man schon, dass innerhalb der Justiz bereits eine gewisse Nachdenklichkeit die Aggressivität gegen Ströbele und gegen die linken Verteidiger brüchig werden ließ. Eine Verurteilung wie damals zu 10 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung gäbe es heute vermutlich nicht mehr. Auch hier hätten sich die Maßstäbe geändert. Ich will hier nicht von den vielfältigen Nachstellungen der Justiz und der Sicherheitsorgane sprechen. Nadelstiche, Verdächtigung, Prüfung unserer strafrechtlichen Belastbarkeit durch den Verfassungsschutz. Das ging so weit, dass ein Bediensteter des Verfassungsschutzes in unser Büro kam, als verkleidet sozusagen in der Rolle eines Mandanten, und uns anbot, als Britz Buko Rudo aus den Neubauten Durchlauferhitzer und Heißwasserboiler zu klauen, die wir in unserem neu eingerichteten Büro doch gut gebrauchen könnten. Unsere strafrechtliche Belastbarkeit hielt stand. Wir haben das natürlich abgelehnt, aber man kann daran sehen, für wie dumm uns auch der Verfassungsschutz gehalten hat und wie dumm der Verfassungsschutz selber war, weil er, wie auch so oft, Fehleinschätzungen unterlag. Der Rechtsstaat bog und streckte sich, brüllte und stichelte, versuchte einzuschüchtern und zu drohen. Letztlich aber respektierte er den Rechtsanwalt. Ströbel und die Mandanten. Ein Angriffspunkt war immer, die Loyalität zwischen Mandant und Verteidiger zu schwächen und aufzuweichen. Wenn ein Verteidiger nicht mehr uneingeschränkt zu seinem Mandanten halten kann oder will, muss er das Mandat beenden. Wenn Bedingung der Verteidigung ist, das politische Identität des Mandanten zu wahren, dann gehört dies zu seinen Aufgaben. Ströbel beschritt hier einen scharfen Grat. Auf der einen Seite trafen ihn die Anfeindungen der Gegner in Politik und Justiz. Auf der anderen Seite gab es nicht wenige, die versuchten, ihm das scheinbar Sinnlose seiner Tätigkeit vor Augen zu halten. Mit seinem Auftreten als Rechtsanwalt fördere er nur die Rechtsstaatsillusionen des liberalen Bürgertums. Das Ergebnis der Verfahren stehe sowieso fest. Ändern würde sich in der Gesellschaft nur etwas, wenn er es den Mandanten gleich täte, in den Untergrund ginge. Diese Diskussionen wurden hart und aggressiv geführt und nicht nur mit Mandanten, sondern auch unter Kollegen, von denen es ja einige gab, angefangen bei Horst Mahler bis zu anderen, die diesen Weg vorgezogen haben. Sein sicheres Urteilsvermögen ließ ihn bei seinem Kurs und erhielt ihm seine Handlungsfähigkeit. Aber Ströbel hatte auch ganz andere Mandanten. Neben den üblichen Demonstranten, Hausbesetzern und Bundeswehrdeserteuren kamen auch solche, deren Fälle nicht vordergründig als politisch zu sehen waren. Nach dem Grundsatz, die trauen sich was, wandten sich Menschen an das Kollektiv, meist mit leeren Händen, was das Honorar anlangte. Nicht selten gelang es dann, ein Verfahren für Mandanten zum Erfolg zu führen, mit der Folge, dass unser Honorar aus der Staatskasse oder von der Gegenseite fließen musste. Es ging darum, den Mandanten den Rechtsweg zu ebnen, den er verschlossen schien oder die ihn nicht zu begehen wagten. Auch sie wussten, dass sie diesem Anwalt vertrauen konnten, dass er nicht auf ihre Kosten in irgendeiner Weise gemeinsame Sache mit dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft machen müsste. Die Propaganda gegen ihn und andere linke Anwälte wirkte nicht nur negativ. So mancher Mandant versprach sich, dass ein Verteidiger, der mit diesen öffentlichen Stimmen gegen sich standhielt, dass dieser Anwalt der richtige Schutz vor Gericht wäre. Gleichwohl lässt sich nicht leugnen, dass unser Kollektiv und nicht zuletzt auch Ströble in den Augen so mancher intellektueller Linker so etwas wie ein Schmuddel-Image hatte. So mancher von ihnen meinte, wer mit Ströble vor Gericht erschiene, käme schon in einem bestimmten Licht daher. Etwas neutraler könnte es schon sein, seine Solidarität könne man mit einem Mandat wegen eines Parkverstoßes beweisen. Man erwarb also Lebenserfahrung. Ströble in der Hauptverhandlung. Ströble ist ein Aktenfresser. Ich habe nie erlebt, dass er ohne profunde Aktenkenntnis in eine Verhandlung gegangen ist. Er konnte auf diese Weise Zeugen in ihren früheren Vernehmungen vorhalten, Widersprüche aufdecken und Ungenauigkeiten in den Vernehmungen brandmarken. Es machte ihm nichts aus, allen Beteiligten mit seinen Beharren, mit seinen Befragungen auf die Nerven zu gehen. Nicht selten mit einem unerwarteten Ergebnis zugunsten seines Mandanten. Wer Chef im Saal war, konnte man gelegentlich daran erkennen, wen etwa ein Sachverständiger bei seinen Ausführungen ansah. Denjenigen, den er am ehesten zu überzeugen versuchte, weil von ihm die kritischsten Fragen zu erwarten waren. Ein Fazit. Die 68er-Bewegung verbreitete sich rasch über das gesamte Bundesgebiet. Vor allem Studenten, aber auch Lehrlinge benötigten plötzlich Anwälte, denen sie vertrauen konnten und die Verständnis für ihre politischen Anliegen hatten. Meist junge Anwälte bildeten nun auch in Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart Anwaltskollektive. Im Roten Kalender von 1972 waren mittlerweile 80 Kolleginnen und Kollegen genannt. Sie machten eine besondere Erfahrung. In einer vom Hase und Köhler Verlag herausgegebenen Publikation, einer Initiative der Innenministerkonferenz, hieß es, diese Anwälte würden Bomben von Zelle zu Zelle tragen und, um die anstehenden Prozesse zu verschleppen, ihre Büros in Brand setzen. Aber auch eher bürgerliche Rechtsanwälte, die gelegentlich von den Eltern für solche Fälle ausgesucht wurden, machten plötzlich die Erfahrung von Feindseligkeit in den Gerichten, die sie nicht gewohnt waren. Doch auch in den weniger politisch geprägten Verfahren zeigten sich Veränderungen. Manch ein konservativer Strafverteidiger sah plötzlich seine Rolle in einem anderen Licht. Nicht zuletzt deshalb, weil auch seine Mandanten nun andere Erwartungen an sein Auftreten hatten. Die Verfahren wurden insgesamt konflikthafter. Einerseits zum Leidwesen so manchen Richters oder Staatsanwalts. Andererseits wuchs eine neue Generation in den Gerichten heran, welche die neuen Standards vielfach als legitim und sachlich geboten fanden. Hierbei von Fortschritt zu sprechen, ist vielleicht etwas hochgegriffen. Aber es entwickelt sich etwas Entscheidendes in der Justiz. Die Stellung des Strafverteidigers erhielt nun weitgehend den Status des einseitig gebundenen Interessenvertreters seines Mandanten. Schluss war mit der Instrumentalisierung des Organs der Rechtspflege als Einbindung in eine fragwürdige Loyalität mit Richtern und Staatsanwälten. Das noch bis in die 80er Jahre im Deutschen Anwaltsverein gebräuchliche Wort von den Kameraden in einer Rechtsfront war Vergangenheit. Vielleicht wäre es richtiger, wenn hier heute einer der heutigen Richter gesprochen hätte, die dankbar sind, dass sie bei ihrer schwierigen Arbeit der Rechtsfindung von kritischen Rechtsanwälten begleitet werden, um zu glaubwürdigen Entscheidungen zu kommen. Oder einer der in den vergangenen Jahrzehnten nachgewachsenen Rechtsanwälte, die sich nicht mehr wie ehemals als Untergebener hoher Gerichte verstehen, sondern selbstbewusst als im Rechtsstaat unverzichtbare gleichwertige Organe der Rechtspflege aufzutreten. Hier komme ich nun an die Schnittstelle zwischen dem Werk von Fritz Bauer und Hans-Christian Ströbele. Der eine hessische Generalstaatsanwalt hat nichts anderes getan, als es seine Aufgabe war. Die Aufklärung von Verbrechen, die Ermittlung der Täter und ihre Überantwortung den Gerichten. Der andere hat nichts anderes getan, als seiner Aufgabe als Strafverteidiger im Interesse seiner Mandanten nachzugehen. Für beide waren das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung und nicht zuletzt das Grundgesetz mit seinen Grundrechten Grundlage und Maßstab. Beide haben den Rechtsstaat auf ihrer Seite, den viele aber in der Justiz, Politik und deutscher Öffentlichkeit so nicht haben wollten. Gemeinsam war ihnen, dass diese Maßstäbe in der Gesellschaft und der Justiz alles andere als Gemeingut waren. Beide setzten, sicherlich nicht allein, aber überzeugend, gegen eine feindliche Umgebung und politische Gegnerschaft durch, dass diese Grundsätze heute überwiegend, wenn auch ein stets gefährdetes Allgemeingut sind. Ich finde es großartig, dass heute die Namen Fritz Bauer und Hans-Christian Ströbele in einem Atemzug genannt werden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Ströbele. Applaus